Jesus in der Pubertät. So könnte man diese schöne Geschichte, die vielen Dank unser spontaner Lektor uns so schön vorgelesen hat, so könnte man die doch zusammenfassen, oder? Also schön finde ich die Geschichte, weil sie so logisch, so eingängig ist, dass ein 12-Jähriger vielleicht auch mal sowas macht, was die Eltern nicht gleich total verstehen. Und man sich das gut vorstellen kann, wie Maria und Josef ohne Handy Jesus nicht finden und erstmal durch ganz Jerusalem laufen, in ihre Unterkunft zurückgehen, wo auch immer sie da geschlafen haben und vielleicht bei den Bekannten fragen, weiß ich nicht, beim Gemüsehändler, bei dem sie immer eingekauft haben, habt ihr denn Jesus gesehen, der ist verschwunden? Aber nee, alle sagen nur, wieso, mit euch haben wir den das letzte Mal gesehen. Und dann irgendwann gehen sie in den Tempel und da sitzt er dann seelenruhig, als wäre nichts gewesen und sagt auch noch, wieso habt ihr mich denn gesucht? War doch klar, dass ich hier bin. Chill mal, würde man heute in dieser Altersgruppe vermutlich sagen. Für die Eltern war das offensichtlich aber nicht so eindeutig, wo Jesus ist. Sie waren tagelang in Sorge. Warum haben sie das nicht geahnt, kann man sich fragen. Ich meine, es geht ja immerhin um Jesus, Gottes Sohn. Das war doch auch Maria klar. Da kam doch schließlich der Engel Gabriel und hat ihr das schon vor 13 Jahren verkündet. Aber dass es eben nicht so klar ist, beweist, Jesus war eben auch erstmal ein ganz normaler Mensch und ein ganz normales kleines Kind und dann eben ein ganz normaler Junge. Beim Evangelist Lukas findet man vermutlich in den Anfangsstadien dieses Evangeliums nichts von der Jungfrauengeburt. Da sind einfach Maria und Josef Jesu Eltern. Klar, Sohn Gottes trotzdem angekündigt bei Maria, aber eben Maria und Josef als die Eltern, weil Jesus auch über Josef, seinen Vater dann logischerweise, über Josef ist er mit David verwandt. Deswegen diese ganze Bethlehem-Geburt wird damit begründet, dass eben er der Nachfahre Davids ist, weil sein Vater Josef eben ein Nachfahre Davids ist. Und wenn sie ihn dann nicht im Tempel suchen, heißt es wohl einfach, dass er bisher noch keine große Affinität zum Glauben gezeigt hat. Aber jetzt ist das anders, denn jetzt ist er das erste Mal im Tempel. Ist ja nicht wie bei uns, dass es überall eine Kirche gibt, wo man hingehen kann und man kennt die schon als kleiner Mensch und wird vielleicht da drin auch erzogen und wächst da drin auf, sondern da gab es ja nur einen Tempel und zwar den in Jerusalem und Jesus darf offensichtlich das erste Mal dahin und für ihn ist es scheinbar nicht nur eine neue Welt, sondern eben seine Welt und da bleibt er oder geht gleich wieder hin, das hat sein Interesse geweckt. Ansonsten liegt Lukas aber schon einiges daran zu zeigen, dass Jesus eben natürlich kein normaler Junge ist. Er betont, dass er sich auch ab da gehorsam gezeigt hat und genau das gemacht hat, was seine Eltern gesagt haben und so, dass die Menschen und Gott an ihm Freude hatten. Ob das wirklich so war, wissen wir nicht. Aber Lukas möchte eben zeigen, dass man sehr wohl schon, nicht nur bei seiner Geburt, sondern auch als er aufgewachsen ist, als Kind, sehen konnte, Jesus ist der Messias. Diese Geschichte des 12-jährigen Jesus im Tempel ist der Abschluss der Kindheitsgeschichten. Als nächstes berichtet Lukas dann von Johannes dem Täufer, der auftritt und Jesus tauft. Und auch in dieser Geschichte von Jesu Taufe wird ja klar, Jesus ist Gottes geliebter Sohn, als diese Stimme sagt, du bist mein geliebter Sohn, diese Stimme Gottes aus dem Himmel. Und dann, direkt danach, beginnt Jesus, inzwischen wird er so 30 sein, sein öffentliches Wirken und geht als erstes wieder in eine Synagoge. Vermutlich war in diesen Jahren dazwischen auch mal wieder eine Synagoge, aber von der wissen wir nichts. Jetzt, als er das zweite Mal hineingeht, ist er dran mit der Lesung und schlägt zufällig oder vielleicht auch nicht zufällig laut Lukas im Jesaja-Buch das Kapitel 61 auf und liest als Lesung: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und als er das gelesen hat, macht Jesus klar und sagt laut, und das bin ich. Ich bin der Messias, von dem da geredet wird. Ich bin dieser Gesalbte, den schon Jesaja angekündigt hat. Diese Verheißung ist jetzt erfüllt worden. Was heißt das für uns und für dieses neue Jahr 2021? Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Das könnten gut wir sein, finde ich. Elend. Viele liegen im Moment da nieder, sind krank mit dem Coronavirus oder haben sich vielleicht noch nicht wieder ganz erholt. Und alle anderen, die so glücklich waren, sich nicht anzustecken, sind auch so ein bisschen elend. Keine großen Familienfeiern, keine Partys, kein Silvester. Hoffentlich hat es ihnen trotzdem einigermaßen gut gefallen. Es hat ja auch manchmal was Schönes, wenn es ruhig ist und so weiter. Aber so ein bisschen elend sind wir doch schon. Nicht nur die, die mit Fieber in der Intensivstation liegen oder die Familien, die sich Sorge machen müssen. Vielleicht auch die Politiker, die nachts schlaflos daliegen und überlegen, ob sie jetzt neue Maßnahmen wählen sollen, ob die im Moment wirken und wie viel Freiheiten sie noch einschneiden sollen oder können oder wollen. Elend sind im Moment auch viele, die ihren Job verloren haben und ja auch schlechte Aussichten darauf haben, dass sie den jetzt so einfach wieder ersetzen könnten, wenn immer länger Lockdown ist und es den Betrieben schlecht geht, dann wird es natürlich auch schwierig werden, wieder einen gut bezahlten Job zu finden. Gute Nachrichten für die Elenden, das können wir jetzt schon gebrauchen in diesem neuen Jahr. Und natürlich gibt's ja auch so ein paar gute Nachrichten. Impfstoffe, die funktionieren, sind natürlich schon mal toll und es wird ja schon begonnen zu impfen und wir haben ja auch sonst viele gute Nachrichten. Wir haben ja schließlich einen Gott, auf den wir vertrauen können und der sagt, er hat Jesus gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Auch das ein Versprechen für das nächste Jahr, für dieses Jahr. Herzen zu verbinden, nicht nur die, die zerbrochen sind, sondern vielleicht auch unsere Herzen zu verbinden. Dazu gäb's ja genug Grund. Inzwischen gibt's ja jede Menge Lagerbildung in diesem großen Thema für und gegen Masken, Impfen, Fake News über Tests und über Ansteckungsmöglichkeiten. Die Einheit, die wir mal hatten im Frühjahr, als irgendwie alle das Gleiche geglaubt haben, und zwar, dass man sich jetzt zusammenreißen muss, das bröckelt so ein bisschen, ist ja auch kein Wunder, so lange wie das andauert inzwischen. Jesus ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu verbinden. Und wenn wir es schaffen, dass wir uns an ihn halten, ihm vertrauen, uns von ihm heilen lassen, dann können wir doch vielleicht auch auf andere zugehen. Auch wenn die ganz andere inhaltliche Meinungen haben, können wir uns doch auf einer Beziehungsebene trotzdem gut verstehen, wenn wir das schaffen, uns von Jesus so heilen und lieben zu lassen, dass wir andere auch lieben können, auch wenn sie was anderes sagen und ihnen vielleicht so diesen Schritt entgegengehen, unsere Herzen verbinden, diesen Schritt, den es braucht, um sich zu verzeihen. Er hat mich gesandt, sagt Jesus, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Gott kommt also auch zu Gefangenen, man könnte vielleicht auch sagen Verbrechern, zu denen, die etwas falsch gemacht haben. Gott will uns befreien von unserer Schuld, von unserer Last, alles richtig machen zu wollen. Und gefangen sind wir ja irgendwie alle. in unserer Art zu leben und zu denken, die uns in unseren Gewohnheiten festhält, die uns vielleicht auch blind dafür macht, was andere denken oder wie es auf anderen Teilen der Erde zugeht. Auch dafür, wie wir als Menschen unseren Lebensraum Erde zerstören, wie wir dramatisch die Artenvielfalt so reduzieren, dass ganze Horden von Tieren und Insekten aussterben, dass es, wenn wir nicht aufpassen, neue Viren und Pandemien geben wird, die von Tieren auf uns Menschen überspringen, weil die Tiere eben keinen Platz mehr haben. Wir begehen ja genug Fehler. Dazu muss man ja zum Beispiel nur in die Flüchtlingslager in der EU blicken, die angezündet werden, damit diese furchtbaren Zustände da aufhören, die unerträglich sind mit Schnee, Eises, Kälte und auch Virus. Wo die Menschen ja auch wie Gefangene wohnen. Er hat mich geschickt zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei sein sollen. Was könnten wir 2021 anstellen, wenn wir diese Freiheit, die uns versprochen ist, wenn wir diese Freiheit spüren, die Freiheit von dem, was uns belastet, die Freiheit von dem, was uns an uns und unseren Bedürfnissen festklammern lässt, so dass wir nicht es schaffen, uns auf andere einzulassen und uns auf andere zu konzentrieren, so dass es eben nicht mehr so furchtbare Zustände gibt wie in diesen Flüchtlingslagern. Gott schickt uns da einen 12-Jährigen, der so ganz sympathisch wirkt. Macht nicht zu viel Quatsch, aber so ein bisschen macht er dann doch sein Ding. Und der scheinbar schon ganz schön viel von der Welt versteht, dem die weisen Männer im Tempel zuhören, weil er vielleicht Dinge weiß, die sie nicht wissen. Der dafür eintritt, dass die Botschaft der Liebe und Vergebung Gottes endlich so laut erklingt, dass die Menschen ihr vertrauen. Dass die Menschen auf Gott sehen, anstatt auf sich und ihre Probleme. Mich hat das ein bisschen erinnert an die Jugendlichen von Fridays for Future. Da ist natürlich im Moment ein bisschen Stille geworden, weil die auch nicht demonstrieren dürfen. Aber war es nicht so, dass die eigentlich auch klarer gesehen haben, viele Dinge, als wir Erwachsene? Weil sie sich nicht haben blenden lassen von angeblichen Sachzwängen und Dingen, die eben schon immer so waren und irgendwie auch halt so wirken, als könnte man sie nicht ändern. Die ja eigentlich recht haben, wenn sie sagen, die Erderwärmung von 1,5 Grad wäre eine absolute Katastrophe und müssen wir verhindern, wir sind bei 1,3 Grad. Und dass es keine Utopie ist, die man sowieso nicht schaffen kann, sondern dass es ganz klar ist, dass man das schaffen muss durch ein Zusammenarbeiten der ganzen Welt. 2020 war ein Jahr, das uns alle, denke ich, geprägt hat, uns in eine Krise geworfen hat, die schon viele Fachleute geahnt hatten, dass die mal kommt, aber doch irgendwie keiner so recht erwartet. Was ist mit diesem Jahr? Dieses Jahr, glaube ich, wird das Jahr sein, das viel entscheidet. Das darüber entscheidet, wie es mit der Zukunft der Menschheit weitergeht. Das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich glaube, dass das so passieren wird, dass es, egal ob wir das wollen oder egal ob wir das glauben oder nicht, dass es einen Punkt geben wird, an dem wir nicht gehandelt haben oder eben gehandelt haben und ab dem es dann auch zu spät ist, diese Welt, so wie sie jetzt existiert, noch zu retten. Und ich glaube, dass dieses Jahr dieser Punkt sein könnte. Eigentlich dürften wir ja auf Gott hoffen und vertrauen, dass eben alles gut geht und dass wir das schaffen. Aber dürfen wir denn da wirklich so drauf vertrauen, dass wir sagen, naja, das wird Gott schon richten? Irgendwie wird das schon machen und dann wird schon alles gut gehen. Oder dürfen wir eben nur so auf ihn vertrauen, dass er uns den Mut gibt, dass wir das selbst in die Hand nehmen und uns eben selbst anstrengen, weil wir es wegen ihm können? Nach dem ersten Lockdown im März, dachten sich viele, also ich zumindest, naja, so schlecht war es ja eigentlich gar nicht. Irgendwie weniger Termine, weniger Verpflichtungen, mehr Zeit für irgendwie das eigene Familie und so die für rausgehen. Und dann ging es aber doch irgendwie so weiter wie bisher. Dann sind irgendwie doch wieder alle in Urlaub geflogen und einkaufen war irgendwie wichtiger als spazieren gehen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wollen wir nicht diese zweite Chance nutzen, die wir jetzt bekommen haben? Nochmal zu sehen, okay, es ging so weiter wie bisher, aber nicht nur vom Virus ist es vielleicht gar nicht das Leben, das wir haben wollen, sondern auch von für uns selbst. Vielleicht gibt es eine ganz andere Art zu leben, die uns glücklicher macht, freier, in der es dann um Gemeinschaft und Zusammenhalt geht, um Glaube und Liebe und weniger um Leistung und Geld und Konsum. Und in der das Vertrauen auf Gott im Mittelpunkt steht und nicht das Vertrauen auf uns oder die Hoffnung, dass schon alles irgendwie ganz gut gehen wird, so wie wir das Leben uns eingerichtet haben und dass dann schon irgendein Ingenieur sich nochmal was einfallen lässt, damit wir dann doch genau so weitermachen können wie bisher, relativ entkoppelt von unseren Mitmenschen und von der Natur und vielleicht auch von uns selbst. Ich wünsche mir für mich, und vielleicht wünschen Sie sich das auch für sich, ein Leben, in dem Gott im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, der Schlüssel zu diesem Leben, zu unserer Freiheit, zu unserem Glück ist Jesus. Amen.